Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Und deswegen freue ich mich heute, dass Bluescreen seinen dreijährigen Geburtstag feiert. Und weil das so ist, habe ich mir jemanden hier eingeladen zu uns ins Studio, der mich eigentlich ursprünglich zum Thema Podcasting inspiriert hat. Viel Spaß bei dieser Folge.
Bluescreen, der Tech-Podcast. Alles Gute zum Geburtstag.
Ja, und ihr habt es gerade schon gehört, willkommen zur Geburtstagsfolge. Mit uns zusammen hier im Studio ist der Christian Hubmann. Der Chris hat mich ursprünglich mal, habe ich gerade auch schon erwähnt, dazu animiert, überhaupt mit Podcast anzufangen, weil ich mal vor langer, langer Zeit bei ihm zu Gast in seinem Podcast sein durfte, muss man sagen. Und ich würde sagen, Chris, stell dich doch einfach unserer Zuhörerschaft mal vor und erzähl uns mal, wer du bist und was du so machst.
Ja, hi Alex. Erstmal vielen lieben Dank für diese Ehrenrolle sozusagen. Freut mich wirklich. Ja, ich bin 46 Jahre jung, habe die große Ehre, einen Beruf zu haben mittlerweile wieder. Bin CTIO bei einer kleineren, aber feinen Edelschmiede bei Wissensarchitekten der Firma BIC und bin dort verantwortlich, jetzt sozusagen im Endeffekt Trustworthy AI umzusetzen. Und ja, sonst, wie gesagt, seit gut 26 Jahren im Geschäft, war lange Zeit selbstständig, habe dann meine Firmen an die Konrad verkauft, war dort 3 Jahre lang als Vice President Digital Platform sozusagen mit unter anderem für die Strategie verantwortlich und freue mich unheimlich, heute dabei sein zu dürfen.
Ja, mich freut's auch total. Du hast gerade schon so ein bisschen den Callback angeteasert. Du warst ja in Folge 25 bei uns schon mal zu Gast, damals eben noch in deiner Rolle bei Konrad. Und da merkt man vielleicht auch schon so ein bisschen, vielleicht Leute, die dich auch schon länger kennen, du bist niemand, der mit Stillstand lange zurechtkommt. Das heißt, du hast dich immer weiterentwickelt. Ich habe dich ja damals über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, über den Thomas. Und du warst seinerzeit, als du da noch dein Büro in Amberg gehabt hast, wo ich dich auch mal besucht habe, immer sehr umtriebig schon. Also du hast quasi Hummeln im Hintern. Du musst immer irgendwas tun und immer dich weiterentwickeln. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und ich fand es auch sehr interessant, einfach jetzt zu sehen, dass du jetzt nach 3 Jahren von Konrad weggegangen bist, um eben zu BIC zu wechseln. Kannst und darfst du was zu den Beweggründen erzählen, warum du jetzt dich nochmal verändert hast?
Na klar, super gerne. Also du hast es relativ gut getroffen. Ich fühle mich wohl, wenn Bewegung herrscht. Deshalb hat ja auch meine letzte Firma, wo ich Geschäftsführer war, die Bewegewas geheißen. Und wir haben damals schon eigentlich sehr innovativ gearbeitet. Ja, das im Zusammenhang war eigentlich unsere Kernkompetenz, dass wir Company Builder am Ende waren, der digitale Produkte und Abteilungen aufgebaut hat. Und das hat mich natürlich immer verfolgt. Ich habe dann die große Ehre gehabt, dass Konrad meine Firma übernommen hat und wir intern in der Produktentwicklung sozusagen verortet waren bei Konrad. War eine super spannende Zeit. Konrad ist eine tolle Firma mit tollen Menschen, auch Unternehmerfamilie. Habe den Dr. Konrad natürlich auch kennengelernt und mit ihm des Öfteren mal mich unterhalten. Aber ich habe ganz einfach für mich gemerkt, dass mein Value, also ein Entspannungsmoment entstanden, sozusagen Momentum auch, dass ich eigentlich meinen größten Value habe, wenn ich sehr, sehr nah am Produkt und am Kunden bin. Ja. Und natürlich, meine Rolle bei Konrad war ein Stück weit mehr Manager. Ich bin zwar jetzt auch Manager, aber trotzdem viel näher noch am Produkt und bei den Kunden. Und das macht mich selber glücklich. Ja. Und dadurch natürlich, wenn du, ich würde es mal so sagen, dein eigenes Glück gefunden hast, deinen Beruf, bringst du natürlich auch noch mehr Value für die Firma. Und das war dann im Endeffekt so ein sehr glücklicher Zustand, dass ich den Dr. Stefan Reinheimer, den Geschäftsführer der BIC, kennengelernt hat. Und was BIC macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich die Zukunft. Es ist die Basis eigentlich für jedes Unternehmen, dass es in der Zukunft erfolgreich im Endeffekt bestehen kann, in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten des AI-Aufschwungs, und zwar eben Wissensengineering. Und das ist ein so spannendes Thema, weil es eben so in meiner DNA verankert ist, sich laufend weiterzuentwickeln, finde ich es natürlich auch jetzt super spannend, im beruflichen Umfeld noch expliziter genau hier zu arbeiten.
Um ehrlich zu sein, hätte es mich auch gewundert, wenn du einen anderen Weg eingeschlagen hättest. Also ich sag's auch immer bei Kollegen eben und auch bei Partnern, es gibt halt Bewahrer und es gibt halt Leute, die was verändern wollen. Und ich bin da selber auch einer von den Menschen, die im Prinzip dranbleiben wollen. Also ich fühle mich nicht wohl, wenn es irgendwann einfach so stagniert, wenn die Entwicklung stagniert. Du hast irgendwann eine Plattform, auf der du halt dich natürlich ausruhen könntest und sagen, so wie es halt auch vielleicht in der Vergangenheit war. Ich habe das in meiner Ausbildung immer mich schon gefragt. Da gibt es Meister, die sind seit 50 Jahren Meister und arbeiten halt jeden Tag am Fahrzeug oder machen das. Und es ist halt denen ihr Ding. Und dann ist irgendwann die Rente in Sicht und dann ist es das halt so. Und die sind dann auch ganz glücklich damit. Aber für mich war das auch nie der Weg. Deswegen kann ich das natürlich komplett nachvollziehen. Und die sprichwörtliche Extrameile, die du mit Sicherheit auch gerne gehst, und die auch ich jederzeit bereit bin zu gehen, wenn ich von was überzeugt bin, die muss halt in einem drinstecken. Das ist auch nichts, was man jemandem, glaube ich, beibringen kann, sondern entweder du bist überzeugt und begeistert von dem, was du da tust, dann tust du es auch gerne, dann ist es auch kein Beruf, du hast gerade Beruf gesagt, Beruf kommt von Berufung vielleicht ein Stück an der Stelle, sondern also es ist kein Job, den du halt, es ist kein 9-to-5-Job, sondern du machst es halt gerne. Und wenn du den Sinn dahinter siehst, dann glaube ich, ist es natürlich viel mehr noch nachvollziehbar. Und ich glaube auch, gerade jetzt in dem Generationswechsel, den wir im Business sehen, in allen Businesses, fällt mir immer mehr auf, gerade bei der jüngeren Generation, dass dort die Sinnfrage viel häufiger gestellt wird, als vielleicht bei unserer Generation das noch der Fall gewesen ist. Das, denke ich mal, kannst du auch so bestätigen. Ne?
Ja, also ich sag mal, jede Zeit, sag ich mal, hat seine Qualitäten. Und ich denke, wie wir noch groß geworden sind, in Anführungszeichen, und unsere Ausbildung, unseren Weg gegangen sind, wie es noch die ersten Modems gab, wo man quasi noch relativ, ich sag mal, mit Informationen, du musstest Informationen konsumieren aus Büchern, ja. Und in dieser schnelllebigen Zeit ist natürlich diese Sinnfrage umso mehr gewichtet, ja. Weil, wenn du dir anschaust, natürlich auch, was auf der Welt gerade los ist, ist viel, viel Pressure, viel Angst, viel Druck am Kessel, und ich glaube, jetzt gerade umso mehr, die junge Generation hat im Endeffekt, es waren wir schon, die sehr profitiert haben von dem, was unsere Eltern aufgebaut hat, aber zugleich jetzt diese nächste Generation sagt halt, hey, ja, warum soll ich eventuell in einem Burnout stolpern oder soll ich mich kaputt machen mein Leben lang und erfahre dabei keinen Sinn? Also es ist ein großer Luxus. Ja, ich hoffe, diesen Luxus können wir uns insgesamt leisten, weil ich schon auch glaube, dass manche Sachen man durchziehen muss, auch in der Retrospektive in meinem Leben. Ich bin jetzt noch kein alter weißer Mann, aber ich sehe schon durch meine Verluste Haare ein Stück weit älter aus. Ist es so, dass ich sage, ab und zu was durchziehen ist unheimlich wichtig. Aber diese intrinsische Leidenschaft, an was zu arbeiten, wo mitzuwirken, was Größeres zu gestalten, ja, ist unheimlich wichtig. Also das war auch dieser Moment, wie ich quasi den Geschäftsführer von BIT kennengelernt habe. Ich habe mich vorher natürlich schon mit semantischen Netzen beschäftigt und künstlicher Intelligenz und war relativ früh mit unterwegs, wo ich diesen Aufschwung oder diese Entwicklung der Large Language Models, generative KI mit beobachtet habe und selber auch genutzt habe. Aber dann, wie ich im Endeffekt den Stefan kennengelernt habe und verstanden habe, an was er arbeitet, an was BIT arbeitet, war eigentlich so mein Pitch in dem Moment, dass ich gesagt habe, hey, ihr löst keine technischen Probleme. Also löst er auch unter anderem, aber er löst gesellschaftliche Probleme, weil wir werden ein Thema mit Wissen haben. Ja, also unsere Generation, es ist so, es gehen viele Babyboomer in Anführungszeichen jetzt dann bald mal in Rente. Es kommt ein Fachkräftemangel herrscht. Du hast viele Menschen, die im Endeffekt jetzt nach Deutschland kommen, die auch irgendwann mal hoffentlich einen Beruf erlangen können. Und du musst Wissen übertragen, ja, und eben mit, wie BIT arbeitet, mit unserem Corporate Digital Brain, können wir genau das leisten. Wir können quasi aus Informationen Wissen generieren für eben Anwendungen, unter anderem mit KI. Und das hat mich so in dem Moment gecatcht. Das war so ein bisschen mein Wozniak-Moment. Ich gesagt habe, wow, ich habe hier jemanden vor mir sitzen, der wirklich daran arbeitet, mit die Zukunft zu gestalten, auch gesellschaftlich. Und wie gesagt, wenn man da diesen Fit hat, ja, und das wünsche ich einfach jedem, dann gehst du nicht, wo es die extra Meile, sondern bist du, ja, dann bist du im Sein, also dann bist du das, was du gerade machst. Und ja, ist ein wunderbares Gefühl und wie gesagt, das kann ich nur jedem wünschen, aber dazu muss man sich weiterentwickeln. Ja, also mir hat damals keiner gesagt, hey, beschäftige dich mit Spatial Computing, mit Mixed Reality, beschäftige dich mit einem IoT, beschäftige dich mit eben AI, sondern es war aus mir heraus diese Neugier. Und ich glaube, diese gesunde Neugier, auch diese kindliche Neugier, das ist eins der wertvollsten Sachen, wie man sich im Leben bewahren kann, ja, oder bewahren sollte.
Ja, du bist eh ein Spielkind, was das angeht. Also du warst damals der Erste, der Google Glasses hatte in meinem Umfeld. Das fand ich damals schon sehr beeindruckend. Du warst auch damals, glaube ich, sogar bei uns mal bei meinem alten Arbeitgeber und warst der Erste, der sich so einen Dual-SIM-Adapter irgendwo besorgt hatte.
Check.
Ja. Und das sind genauso Punkte. Also wenn man halt einfach da eine Affinität hat, dann ist es nur nachvollziehbar und logisch, dass es halt natürlich dann auch immer weitergeht, weil man halt einfach natürlich auch in der Zeit lebt, muss man zugeben, die halt super viele Spielzeuge für Leute wie dich und mich halt auch einfach zur Verfügung stellt, ne?
Das ist eine super spannende These und bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, ich bin genau in diese Zeit reingeboren, wo ich sein sollte, ganz einfach. Und diesen Spieltrieb, natürlich ist immer die Frage, wer hat dich da geprimed? Ich sehe es durch meinen Vater. Eigentlich hat er tagsüber einen soliden Buchhaltungsjob gemacht. Und aber sobald er heimkam, war er im Endeffekt der DIY-Freak und hat eben alles repariert, gebaut, umgebaut. Und natürlich prägt sowas, ja. Und ich glaube, das hat unheimlich im Endeffekt zu tun, wie du geprägt wirst. Aber diese gewisse innere Unruhe, sich immer weiterzuentwickeln, ja, vielleicht wird es einem eben in der sogenannten Seele mitgegeben, um dann wirklich zu sagen, hey, ja, ich bin immer neugierig, ja. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da ist unsere Zeit halt jetzt, wenn ich überlege, wie du einfach lernen kannst. Ja, du kannst ja mit generativer AI, kannst du dir in Sekunden einen eigenen Trainer basteln, egal zu was für ein Thema. Ja, du kannst in YouTube, also ich weiß nicht, wie viele Stunden YouTube ich am Tag nebenbei schaue, mir irgendwelche Tutorials an, irgendwelche quasi, wo Leute über ihr Leben erzählen, ja. Und diese Sachen, das ist schon sehr, sehr faszinierend, ganz einfach, was uns da gerade unserer Generation geboten wird. Ja. Und das ist halt immer dann auch das Interessante, sich nicht ablenken zu lassen, sondern ein bisschen so diesen, vielleicht kennst du auch James Clear, die Atomic Habits, den Bestseller-Autor, und der sagt, hey, wenn du erfolgreich sein musst, musst du Langeweile aushalten. Es hat lang gedauert, bis ich das verstanden habe, weil natürlich musst du irgendwann mal was durchziehen, ja, und so oft durchziehen, beziehungsweise immer wieder in diese Repetition Phase reingehen, wo du natürlich quasi dann irgendwann es mal langweilig wird, aber erst dann kannst du Exzellenz dann erreichen. Und das ist genauso eine, glaube ich, so eine spannende Aufgabe heutzutage, wirklich immer wiederum trotzdem weiterzugehen, aber dann auch mal kontinuierlich an was dran zu bleiben.
Ja, das ist wie mit jedem Lernen und Lernerfolg. Du brauchst halt eine gewisse Wiederholungsphase. Ich habe es gesehen bei verschiedenen Sportarten, bis dann mal die Bewegungen sitzen, bis das alles da ist, bis es ins sogenannte Muskelgedächtnis übergegangen ist. Und da ist es im Grunde genommen auch nicht anders. Aber man muss an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen mit einem Aber mal an das ganze Thema rangehen. Gerade jetzt so generative künstliche Intelligenz hat natürlich schon jetzt momentan einen ziemlichen Marketing-Effekt. Jeder schreibt überall KI drauf. Ich hatte das letztens auch in der Folge mit Joshua Tree in unserer Sommer-Special-Folge, da haben wir auch darüber geredet. Jeder schreibt überall jetzt KI drauf, obwohl es halt vielleicht einfach nur Machine Learning ist und weil es vielleicht halt irgendwie nur vielleicht ein Stückchen künstlicher Intelligenz ist. Das fordert aber die Leute natürlich jetzt heraus. Jeder glaubt jetzt, er versteht schon, wie KI irgendwie funktioniert und nimmt aber dann vielleicht auch Produkte für sich selber her oder vor allem für sein Unternehmen, ohne wirklich mal sich damit zu beschäftigen. Ja. Und ich sehe das ganz oft, wenn wir einen Pitch machen zu Microsoft Copilot zum Beispiel. Die Unternehmer glauben halt, wenn sie die Lizenz kaufen, dann haben sie halt ein Large Language Model innerhalb ihrer Umgebung und dann ist alles schick und dann passt das alles. Wenn ich dann aber erstmal erkläre, was denn eigentlich Data Governance ist, wie du denn deine Silos innerhalb deines Unternehmens bitte bilden solltest mit Vertraulichkeitsklassen und so weiter und so fort, dann merkst du halt bei vielen, dass das schon gar nicht mehr so viel Spaß macht. Natürlich ist es cool, dass Copilot meine Teams-Besprechung transkribiert und halt highlightet danach und zusammenfasst und mir Bilder generieren kann mit DALL-E und alles Mögliche. Das ist sicherlich cool, aber man muss halt dann gerade aus unternehmerischer Sicht schon so ein bisschen aufpassen, was man denn da für Daten reinpackt. Und auch bei diesen ganzen chinesischen KI-Sachen, die da halt einfach jetzt wie Pilze aus dem Boden sprießen, rund um Voice-Cloning, rund um Deepfakes und so weiter. Ich glaube, die Leute steigen da zu schnell einfach auf diesen Zug auf, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, was sie denn da eigentlich füttern, welche Maschine und wo die Daten dann letzten Endes verarbeitet werden und vielleicht irgendwann mal gegen mich verwendet werden.
Also super spannendes Thema, Alex. Also wie gesagt, ich sehe das genauso wie du, aber ich sehe das unter der Perspektive, dass ich sage, jedes Unternehmen braucht eigentlich mindestens, also kommt auf die Größe drauf an, eine Abteilung. Ja, das kann am Anfang eine Person sein, mehrere Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die das Potenzial heben von AI. Und da gehört eben natürlich auch dann Trustworthy AI dazu. Auf der einen Seite, wo habe ich meine Daten, die ich reingebe? Wie werden die verarbeitet? Ja, das kann man bedingt natürlich klären. Ja. Auf der anderen Seite aber auch, wie stelle ich im Endeffekt welche Daten der AI zur Verfügung? Und eben das ist genau dieser Punkt, der mich so bei meiner aktuellen Stelle fasziniert hat. dass wir eben kein Blackbox-Wissen haben, sondern Whitebox-Wissen. Also wir arbeiten mit Knowledge-Graphen. Knowledge-Graphen sind im Endeffekt nichts anderes als semantische Netze. Nutzt Microsoft in Copilot, nutzt Apple Intelligence, wenn ihr euch vielleicht mal so visuell, das sind diese Netze, die dann quasi immer angezeigt werden. Aber ihr könnt die eben, wenn ihr euer Wissen in semantischen Netzen abbildet, eben beeinflussen und das dann der AI zur Verfügung stellt, beeinflussen auch, was die euren Kunden erzählt. Ja, und das ist dieses Spannende ganz einfach, wo ich sage so, am Ende kommst du immer an den Punkt an. Du brauchst im Unternehmen Wissen. Ja, und dieses Wissen muss zur Verfügung gestellt werden, weil dieses nächste Zeitalter ist, also du hast vollkommen recht, da wird viel passieren. Da wird auch die ein oder andere, sage ich mal, Panne passieren bei Unternehmen. Aber ich habe jetzt so viele Unternehmen miterlebt, die einfach quasi dann das total schick finden, gar nichts einzusetzen. Und dann hast du aber Shadow-User, ja, weil dann jeder seinen privaten Account aufmacht und der haut dann Firmenwissen rein, ja. Und das ist für mich völlig unverständlich, ganz einfach, wie man das dann, ja, also sagt, ja, ich habe es in der Firewall, ich habe den Access auf OpenAI und Copilot gesperrt, ganz einfach. Nee, wir haben da eine strikte Policy, Safety first. Dann sage ich, hey Leute, also nur bloß, weil ihr jetzt hier irgendwo was sperrt, braucht ihr nicht denken, dass die Leute nicht damit arbeiten. Ja, also wenn ich überlege, wie viele Leute dann irgendwelche Plugins benutzen im Chrome, die irgendwie auf sämtliche Modelle zugreifen. Und du musst das proaktiv angehen, das Thema. Du musst in der Firma Kompetenzen aufbauen. Du brauchst kompetente Partner wie euch, die im Endeffekt die Infrastruktur stellen, die im Endeffekt die Modelle zur Verfügung stellen können. Du brauchst so Partner wie uns, wenn du dann sagen wirst, hey, du willst einen Agent haben, der auf der Webseite, der intern funktioniert, der technische Dokumentation generiert, der im Endeffekt Market Intelligence ganz einfach deine Daten auswendet. Dann brauchst du so jemanden wie uns, der diese Daten auch secure der AI zur Verfügung stellt, ganz einfach. Ja. Und das ist genau dieses Thema, also dieses Proaktive vermisse ich echt. Ich habe da so viele Unternehmen gesehen, also die waren happy, weil sie sagen, hey, wir sind hier quasi total safe und wir gehen das Thema nicht an. Und dann denke ich mir, Leute, ey, das kann doch nicht wahr sein, ganz einfach. Also wir stehen vor einer der größten Entwicklungen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die Industrie je gesehen hat. Ich sage immer, eventuell, wenn ein dritter Weltkrieg kommt, dann ist es ein anderes Thema. Oder wenn wir im Endeffekt hier Regelungen haben, dass es beschränkt wird immer weiter in Europa, dann gucken wir mal ganz einfach. Aber ich gehe schwer davon aus, meine Hypothese ist, dass sich die ganze Welt die nächsten 5 bis 10 Jahre wirklich unter anderem durch diese Technologien verändern wird. Extrem.
Ja, auch verändern muss man halt auch dazu sagen. Du hast gerade Fachkräftemangel schon angesprochen. Das ist natürlich ein großes Thema bei der ganzen Geschichte. Ich sehe es selber jetzt mal mit Fokus auf Zeitersparnis, diese ganzen verschiedenen KI-Modelle, die man benutzen kann und auch darf, weil wir eben für uns auch eine Whitelist gebaut haben, gesagt haben, diese Anwendungen sind safe. Da haben wir auch eine Datenschutzfolgeabschätzung dazu erstellt. Da kann jeder nachgucken, okay, ich darf jetzt für die und die Zwecke zum Beispiel Copilot benutzen oder jetzt die Verarbeitung vom Podcast, wenn ich dann fertig bin, läuft es durch Auphonic. Der schreibt mir das Transkript zusammen, der baut mir irgendwo noch Short Notes und Long Notes zu der Folge. Ich habe halt einfach eine Menge Zeit, die ich spare über den Tag hinweg. Und das ist definitiv schon mal ein Punkt, weil es adressiert halt einfach das Problem, dass wir einfach alle zu viel zu tun haben eigentlich. Und ich höre ganz oft, wenn wir zu Veranstaltungen einladen zum Beispiel, ja, voll interessant, aber ich habe keine Zeit. Ja, schicken Sie mir den YouTube-Link. Und wenn ich dann bei YouTube gucke, wie oft das Ganze angeguckt worden ist im Verhältnis zu wie vielen Leuten habe ich den Link geschickt, muss ich sagen, es war auch keine Zeit, da sich dann das YouTube-Video anzuschauen. Und da ist meiner Meinung nach der erste große Aspekt. Ja, andere sagen dann, ja, Microsoft Copilot, das Ding kostet irgendwie $30 oder 28 Euro oder so gerade im Moment. Das ist aber so viel Geld pro Kopf und Monat dann auszugeben. Aber ich sage, die $30, die sparst du sehr schnell ein, wenn du die Leute abholst, bei der Hand nimmst und ihnen einfach die Benutzung von diesen Sachen erklärst.
Und da haben wir ein ganz wichtiges Thema. Du brauchst, sind wir jetzt wieder bei dieser Abteilung, die interne Regel, die Use Cases bildet, die Leute trainiert, ja, wo du einen permanenten Ansprechpartner hast. Das gehört sich meines Erachtens aktuell absolut, das ist eine strategische Entscheidung. Das muss ein CTO und CEO verstehen. Das ist Strategie. Gerade aktuell in dieser Zeit versucht jedes Unternehmen Kosten zu sparen, effizienter zu werden. Und die sämtliche echt fragwürdige Entscheidungen werden da getroffen. Und man konzentriert sich nicht darauf. Das ist der größte Hebel meines Erachtens aktuell. Baut eine Abteilung auf. Ein Teil quasi natürlich immer Security-mäßig. Wie kann ich welche Daten wo reinbringen? Aber wie kann man Potenziale in den verschiedenen Abteilungen heben? Wie kann man das dann kombinieren? Wo wir halt auch sagen, hey, wenn du deine Datenhaltung eben zum Beispiel über Knowledge Graph aufbaust, kann jede Abteilung dadurch im Endeffekt profitieren. Ja, wir bauen intelligente Konfiguratoren draus. Wir bauen Selektoren, wir bauen im Endeffekt technische Dokumentation. Wir helfen dem CFO mit den gewonnenen Daten, die wir haben, an Anreichern, eben weil sie in Relation vernetzt sind. Ja, weil das Wissen ist sozusagen, sein Unternehmen transparenter zu machen. Wir helfen dem COO ganz einfach, seine Operations zu optimieren, weil du eben, und das ist dieses Wichtige ganz einfach, dass die Leute sensibilisiert sind. Und ich bin wirklich, wirklich besorgt, wie naiv Leute aktuell mit diesem Thema umgehen, ja, und Firmen.
Ja, es ist tatsächlich erschreckend und ich bin gespannt, wie sich jetzt die Gesetzgebung darauf noch auswirken wird, weil gerade DORA und NIS2 und Co., die werden unter Umständen hoffentlich da eine Regelung erzwingen. Ja, das sieht man auch in den Branchenstandards wie Natisax und so weiter. Da sind das alles Themen, die natürlich da auch mittlerweile mit reinschlagen in diese Kerbe. Aber vielleicht mal so in Richtung Big geguckt, wenn ich mir so auf der Website anschaue, was ihr so alles tut. Da steht Smart Knowledge Engineering, haben wir jetzt im Grunde genommen schon gehört, Business und IT Engineering, Product Data und Information Management. Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich euch jetzt beauftrage? Ihr kommt ins Unternehmen, sammelt alle möglichen Datenquellen ein, schmeißt es in den Topf, rührt dreimal um und dann spuckt mir das System irgendeine Kontextinfo aus? Oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
Also du sprichst da also ein sehr, sehr interessantes Thema an, weil die Leute immer fragen, ja, was machst du, wo bist du? Und sage ich immer, in der Informationslogistik, sage ich mal ganz einfach. Dann haben die Leute immer so einen Vergleich. Und du kannst sowas holistisch angehen und partiell oder selektiv. Das bedeutet, eigentlich ist das Thema in Anführungszeichen wirklich holistisch strategisch zu sehen, weil du müsstest, um den vollen Benefit über alle Abteilungen hinweg, und dann sprechen wir wirklich von so einem Corporate Digital Brain, wie es wir mittlerweile nennen, oder Knowledge Hub ist auch so ein Begriff, müsstest du das strategisch angehen. Du müsstest dir anschauen, wie sind eigentlich meine Datensilos? Ja, wer nutzt meine Daten? Ja, also wie brauche ich meine Daten? Also es ist so oft, dass im Endeffekt Marketing-Daten nutzt es, Entwicklung nutzt Daten, Product Management nutzt Daten, Operations, ganz einfach Finance. Und die bauen sich alle aus ihren, die bauen sich verrückte Rapper, ziehen sich irgendwo Daten gegenseitig hin und her und dann hast du Inkonsistenz, du hast eben, die Daten sind nicht mit Prozessen verbunden sozusagen. Und da ist genau das, wo Big eben ins Spiel kommt. Wenn du die Chance hast, also ich freue mich natürlich immer, wenn ich ein C-Level oder eine Person, die verantwortlich ist für was, überzeugen kann, dass das eigentlich ein strategisches Thema ist für die Zukunft, ja, für eben trustworthy AI, für im Endeffekt effizientes Arbeiten. Oder du gehst es, sage ich mal, partiell an. Oft kommen auch Kunden, die bei uns jetzt sagen, hey, die wollen die technische Dokumentation revolutionieren, eben weil wir eben mit Large Language Models und Assistant sozusagen wirklich hochwertige technische Dokumentation generieren können, wo wir einerseits Daten mit generativer AI quasi einlesen oder auch dann ausgeben. Und das ist eben wunderbar, diese zwei Wege. Du kannst klein starten, eben über einen Piloten, einen Proof of Concept, einen MVP und der speziell in einer Abteilung, also viele sind bei uns eigentlich so reingekommen, klassisches Product Management, ja, dass die sagen, hey, wir brauchen einen Konfigurator, den du mit ganz normalen relationalen Datenbanken gar nicht abbilden kannst, weil er so komplex ist. Und die erfahren dann immer mehr, das ist dann so wieder, dann werden die geredpillt, mehr oder weniger von uns, und dann erfahren die immer mehr, boah, hey, ich kann ja das überabteilungsweit einsetzen und dann ich kann es über das ganze Unternehmen einsetzen. Und irgendwann triggert der Ball hoch, bis es eben zack macht und die Leute verstehen, wow, eigentlich sind die Daten das Essentielle, was mein Unternehmen hat. Das sind meine Assets. Und das ist eben das Tolle, dass du in semantischen Netzen, also wir arbeiten mit sogenannten Knowledge Graphs, dass du hier nicht nur im Endeffekt reine Daten ablegen kannst, sondern Beziehungswissen. Ja, also das heißt zum Beispiel, du könntest jetzt unser Netzwerk, ja, also ich spreche jetzt mal davon, Netzwerk von Personen abbilden. Und so könntest du dann eben über diese Personen unter anderem ganz einfach auch Relationen, also das heißt jetzt zum Beispiel, wir arbeiten in der IT-Branche. Und umso mehr du dann quasi solche Knoten bildest mit Eigenschaften dazu, mit im Endeffekt Beziehungen und denen auch noch Werte auslieferst, umso intelligenter wird das System. Und die meisten Leute denken einfach eben in diesen Silos, ja, die haben eben ihre Abteilungssilos und drüber hinaus quasi im Endeffekt ist es dann vorbei. Und das ist, wo wir ins Spiel kommen. Wir bauen, wie gesagt, meistens erstmal eine technische Anwendung, wo die Leute sagen, wow, und dann verstehen sie, umso mehr du quasi im Graph ablegst, umso mehr du jetzt Produkte, also klassischerweise zum Beispiel technische Dokumentation. Ja, haben wir ein System gebaut, das sehr komplex im Endeffekt am Schluss die ganze technische Dokumentation, die sehr komplex ist, weil es sehr viele Produktvarianten gibt, sehr viele Prozesse dahinter ausleitet, weil die Leute schon super happy. Und auf einmal wow, dann haben wir quasi noch Beziehungsdaten, wie die Bauteile untereinander quasi verbunden sind und welche Regelungen. Auf einmal konnten wir aus dem Graph 3D-Modelle generieren und die Leute so, wow, früher mussten wir die per Hand bauen, die 3D-Modelle, und jetzt können wir anhand von den Informationen, also wie im Endeffekt ein Produkt verbaut werden darf, zu welcher Gruppe es gehört, wie es in Beziehung zu dem anderen Produkt steht, komplett im Endeffekt 3D-Modelle bauen. Und dann auf einmal, naja, wie werden diese Stammdaten gepflegt von Leuten? Und dann haben wir festgestellt, das musst du dir mal überlegen, ja, da gibt es Firmen, da arbeiten sehr viele Menschen für Stammdatenpflege, dass wenn du das auf einmal dann siehst in einem Graphen, kannst du Beziehungen ableiten, dass du nicht alle da pflegen musst. Und also im Jahrebereich, also da waren sehr viele Menschen, also 25 Leute für die Stammdatenpflege zuständig. Und auf einmal haben wir Jahre gespart an Mannjahren dadurch, dass wir auf einmal festgestellt haben, wir müssen nur gewisse Produkte pflegen und dann erben die anderen Produkte diese Informationen, ja. Und da entsteht dann Wissen, ja. Und das ist jetzt genau an einer Sache, wo wir im Endeffekt jetzt arbeiten. Musst du dir so vorstellen, dass wir eben durch Video auch Prozesse capturen können. Also das heißt, wir können im Endeffekt Prozesse wahrnehmen mit Produkten, ja, die und dann quasi mit AI verarbeiten und dann dieses Wissen quasi konservieren, dass eine nächste Generation beziehungsweise Fachkräfte oder in der Ausbildung das Wissen genutzt werden kann. Und wenn man dann weiterdenkt, irgendwann kommt Robotics, dann können die auch auf diese Daten zugreifen. Ja, und das ist das Spannende. Und oft weiß halt ein Unternehmen nicht, was es weiß. Und das ist genau das, wo wir ins Spiel kommen. Das, wie gesagt, kann partiell sein, technologisch gesehen, aber eigentlich ist es so ein heißes Thema, dass es du strategisch sehen musst.
Ja, erstmal danke für die Erläuterung. Das klingt wirklich sehr spannend und ich entdecke für mich selber jetzt auch gerade schon wieder Themen, über die ich jetzt nachdenke, wo ich sage, Big Data war schon lange ein Thema, ja, bloß Big Data muss irgendwo gefüttert werden. Ich muss erstmal meine Datenquellen von Hand finden, dann muss ich von Hand irgendwo eine Relation herstellen. Irgendwann ging es dann in den Bereich Business Intelligence. Auch das da muss ich aber erstmal von Hand füttern, damit mir dann unter Umständen Power BI oder Microsoft Fabric, wie es ja jetzt unter dem großen Titel läuft, mir irgendwo Quick Insights geben kann. So, keine Ahnung, hier ist mein Modell und was hat sich denn verändert? Warum ist mein Deckungsbeitrag im letzten Quartal schlechter geworden? Und dann versucht der halt irgendwas rauszufinden. Aber ich bin trotzdem noch an dem Punkt, dass ich selber diese Daten dort irgendwie rankriegen muss. Ich muss die Semantik selber herstellen. Ich muss mir selber überlegen, wie könnte das zusammenhängen, was natürlich voraussetzt, dass ich verstehe, wie diese ganzen verschiedenen Systeme funktionieren. Wenn ich jetzt in unser eigenes BI reinschaue, da hängen 5 Datenquellen dran und die irgendwo über einen Identifier miteinander so zu vernetzen, dass es dann hinterher auch was Logisches als Endergebnis gibt, das ist halt Handarbeit. Und mit dem, was du gerade beschreibst, entfällt aber auch genau sogar diese Handarbeit, weil das System eben in der Lage ist, selber diese Beziehungen herzustellen, was dann natürlich ganz viele Leute entlastet. Zum einen den, der für Datenmodellierung zuständig ist, aber auch für die Leute, die sich vielleicht das Ganze abonnieren und sagen, hey, ich möchte regelmäßig, weil ich Geschäftsführer oder Finanzleiter bin, wissen, was verändert sich gerade in meinem Gesamtunternehmen, ohne dass ich jetzt selber irgendwo auf die Schatzjagd gehen muss durch meine Daten, um rauszufinden, was hier gerade schiefläuft.
Korrekt. Das ist dieses Geniale, das ist im Endeffekt, wenn du anfängst, Wissen zu bilden, ja, wenn du anfängst, quasi strukturelle Ontologien aufzubauen für gewisse Bereiche, also Ontologien sind nichts anderes im Endeffekt als Modelle, ja, und dann eben mit generativer AI sozusagen kombinierst, das ist der heilige Gral. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ganz einfach, aber das ist sowas von faszinierend. Ja, du kannst automatisiert diese Strukturen quasi erweitern lassen, weil das System im Endeffekt dann die jeweiligen Fragen stellt, ganz einfach, und dann automatisiert Daten einlesen. Und dann wiederum, wenn du es dann mal drin hast in einem Graphen, ja, in einer Wissenslösung, dann kannst du ob einen Chatbot damit füttern, ob deinen Konfigurator bauen, ob eben deine ganze Konstellation auswerten zu lassen, Market Intelligence, und du kannst 3D BIM, also zum Beispiel, was wir auch machen, wir generieren in Graphen BIM-Files, ja. Also BIM ist der, wie gesagt, der Standard im Endeffekt der Digitalisierung in der Zukunft für Digital Twins, ja, von Gebäuden, ja. Und wir haben komplett quasi die BIM-Spezifikationen, die Schematas im Endeffekt in Graphen nachgebildet und können so wertvolles Wissen generieren, ja. Und das ist genau dieser Punkt. Da an dieser Quelle stehen wir. Jetzt wird jedes Unternehmen sagen, ja, ich brauche da irgendwas, ich finde das super spannend, aber wie kann ich es nutzen? Und die meisten gehen einfach, haben kein Wissen, die haben Informationen blank liegen, die im Endeffekt nicht miteinander verknüpft sind. Und so können in Anführungszeichen nicht die wertvollen Insights generiert werden. Und das ist jetzt genauso auch so eine Aufgabe, wo ich gerade ein Stück weit missionarsmäßig unterwegs bin. Wir bauen gerade sehr viele, ich will das mal sagen, einfache Use Cases auf. Also das ist auch, wir werden früher oder später dann ein komplettes Produkt aus unserem Corporate Digital Brain Ansatz machen, weil die Leute das Verständnis haben müssen. Ja, du musst gerade ziemlich viel, also bei uns geht es oft so, dass die ersten zwei Tage eigentlich die Leute erstmal verstehen lernen, was Wissen bedeutet, wie das im Kontext, im Unternehmenskontext zu verwenden ist und was man daraus gewinnen kann. Und wenn dann sozusagen der Groschen fällt, ja, dann ist so dieser Need unheimlich schnell da. Ja, und es ist jedes Mal einfach ein tolles Erlebnis, wenn du verstehst, dass die Leute eben dann auch immer mehr greifen können, was eben bedeutet, wirklich wertvoll, nachhaltig mit einer künstlichen Intelligenz zu arbeiten, um dann Benefits für sein Unternehmen zu gewinnen.
Inwiefern würdest du denn sagen, dass das Anwendertraining notwendig ist, um überhaupt die richtigen Fragen zu stellen? Weil das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Garbage in, garbage out zählt natürlich auch hier. Wer das in einer der ersten Folgen nachhören mag, wir hatten auch den Kollegen bei uns hier, den Michael Kaiser, der ja auch genau sich mit solchen Themen beschäftigt, unter anderem aber auch dem Fragecoaching. Bevor der überhaupt Business Intelligence Modelle aufbaut, sagt er, ich muss erstmal die Leute dazu animieren und anleiten, wie stelle ich denn die richtigen Fragen? Weil das alles, was du gerade beschreibst und auch Big Data und Co., brauche ich nicht, wenn ich nur die Frage beantwortet haben möchte, wie viel rote Kugelschreiber habe ich denn im letzten Quartal verkauft und wie hat sich da mein Gewinn verändert? Dafür brauche ich noch nicht diese coolen Lösungen.
Da hast du vollkommen recht. Also das ist natürlich, einerseits brauchst du deshalb Wissensingenieure. Ja, du brauchst Leute, die Knowledge Engineers sind, die erstmal gewisse Grundfragen stehen. Natürlich musst du wie immer erstmal ein Unternehmen verstehen. Aber, und das ist das Spannende, mit unserem Ansatz kannst du halt schon sehr automatisiert quasi die richtigen Fragen stellen. Also wir haben gewisse Grundmodelle natürlich, wo wir sagen, in Branchen, ja, also wir machen halt sehr viel Master Data, weil sehr viele Leute über diesen Zweig zu uns kommen, wo wir quasi Ontologien, also Strukturen vorliegen haben, wo wir die Leute im Endeffekt schon mal in gewisse Richtung, sage ich mal, heben. Aber dann kann das System immer mehr automatisiert von uns quasi Fragen generieren. Ja, und das ist das Spannende. Also das System an sich hat schon einen Automatisierungsgrad und fängt an, die richtigen Fragen zu stellen. Und das wird so in den nächsten Jahren, ist das so meine große Vision, auch ein Stück weit, das wirklich so perfekt hinzubekommen, dass eben dieser Prozess, dieses Engineering, das Heben dieses Wissens relativ automatisiert wird. Also wir sind jetzt schon bei fantastischen Werten, wo ich mich jedes Mal einfach wie ein kleines Kind ein Grinsen aufhab, wenn ich eben merke, wie gut die Technologie schon funktioniert. Aber das ist eben, das ist so, wie soll man sagen, das ist die Königsdisziplin, die richtigen Fragen wie immer zu stellen. Warum gibt es gute Berater, die am Tag ein paar tausend Euro verlangen? Weil sie eben die richtigen Fragen stellen können. Und so ist es natürlich auch, du brauchst wie immer die richtigen Leute, die richtigen Fragen stellen, aber auch die richtigen Systeme, die mittlerweile automatisiert diese Fragen generieren. Ja.
Jetzt seid ihr ein Unternehmen aus Deutschland. Wo findet denn die Datenverarbeitung von diesen Semantiken statt?
Alles in Deutschland sozusagen.
Okay. Alles. Macht ihr das dann beim Kunden oder in einer eigenen selbstgehosteten Lösung?
Sowohl als auch. Also natürlich, wir haben proprietäre Graph-Lösungen, mit denen wir arbeiten. Das ist ein Partner Empolis. Und dann haben wir auch genau solche Open-Source-Modelle wie Neo4j, weil wir halt auch sagen, wir haben immer den Markt im Blick, weil was für ein Kunden einfach interessanter ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die dahinter, was hinter dem Wissensengineering steht, sind ja quasi die im Endeffekt sozusagen die Speichermöglichkeiten. Ja, und wir haben uns vor vielen Jahren eben da, vor über 10 Jahren für Empolis in der proprietären Art und Anwendung entschieden. Ist ein klasse Partner, sind wir auch schon das eine oder andere Mal mit Award gedient worden, weil wir da so gute Zusammenarbeit und auch eigentlich, wenn hier eine Anfrage kommt, ja, und die Leute hier Wissensengineering brauchen, dann wissen die eigentlich, dass wir in Deutschland eine der Top-Adressen sind, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzt. Und eben Neo4j, das ist ein Open-Source-Modell, ist auch super spannend, ganz einfach, weil man halt eben, ja, je nach Unternehmen, ja, will ich ein On-Promise quasi, will ich ein Open-Source-Modell haben im Hintergrund, will ich eher ein proprietäres System, aber wir verarbeiten eigentlich alle Daten hier im Endeffekt in Deutschland oder wenn dann in Europa und dann eben mit Compliance und allem drum und dran, was ich halt dazu gehört. Also wir haben einen Partner im Endeffekt an der Seite, die natürlich dann auch diese ganzen Grundthematiken klären, wie kann es ins Unternehmen integriert werden. Was da halt spannend ist in der Zukunft auch, es werden ja viele, sage ich mal, die nächste Zeit, wir erleben ja gerade diese Mini-Modelle, die on-device laufen. Da erwarte ich mir sehr viel auch, wird immer mehr spannender werden, weil das Thema Privacy, wie du ja schon auch gesagt hast, immer spannender in dem Zusammenhang wird, ja. Und da sind diese Mini-Modelle, die jetzt quasi gerade entstehen. Also ich glaube, OpenAI hat jetzt auch schon Kategorien eingeführt sozusagen, wie sie das Ganze bewerten. Und witzigerweise höre ich auch gerade Ready Player One, die zweite Episode. Wer es kennt, das ist ein ziemlich klasse Buch, beziehungsweise ist dann auch verfilmt worden. Die jetzt war das Witzige. Ich höre am Abend noch, wo die gesagt haben, ja, es gibt KIs von Klasse 1 bis 5 halt. Irgendwann mal 5 ist AGI sozusagen oder beziehungsweise eine wirkliche künstliche Intelligenz. Und genauso fängt es jetzt auch an, dass die AI-Klassen klassifiziert werden immer stärker, dass du sagst, hey, was kann eine AI, was kann, wo darf die hin, läuft die nur am Device, wie verknüpft die, das haben wir ja gerade das Problem auch mit Apple Intelligence, dass Apple sich schwer tut, das gerade nach Europa zu bringen, weil manche Daten natürlich dann auch doch auch in der Cloud verarbeitet werden. Ja, aber wie gesagt, wir sind da sehr, sehr sicher unterwegs und das ist das, was am Endeffekt dann dieses Siegel Trustworthy AI, wo gerade jeder dran arbeitet, dann auch bedingt quasi, dass du wirklich secure deine Daten quasi verarbeitest.
Ja, absolut spannend, absolut. Vor allem wichtig auch in Europa und Deutschland das Ganze zu machen, ist mittlerweile essentiell geworden und das ist auch ein Grund, warum wir uns immer mehr in die Richtung einfach orientieren, was Hersteller angeht, dass die halt auch wirklich in der Lage sind, in Europa oder in Deutschland halt ihr Hosting zu betreiben, weil man hat es mit Kaspersky zweimal schon gesehen, einmal durch unsere Regierung und jetzt in den USA gleich nochmal. Das sind natürlich schon ziemliche Killer-Argumente, wenn du dann als Unternehmen damit konfrontiert wirst oder als Unternehmen, was die Lösung einsetzt. Insofern definitiv wichtig. Und was du gerade gesagt hast zum Thema Minimodelle, ich bin da auch komplett gehypt, was das angeht. Ich habe mir eins der neuen Snapdragon-Laptops besorgt. Und es ist so unglaublich beeindruckend im Vergleich zu dem, was du mit Intel, also ich meine, ich habe jetzt kein schlechtes Laptop. Mein Surface Laptop, was ich habe, ist wirklich performant und kann auch was. Aber wenn du daneben dann so mit Snapdragon Technologie einen Laptop hinstellst, wo du halt sagst, eine 10 Gigabyte große PowerPoint auf dem Desktop geht halt innerhalb von Sekunden auf. Du kannst sofort arbeiten, du kriegst so unglaublich schnelle Response von deinen Prompts und so weiter. Das sind halt auch Sachen, die das Ganze nochmal nachhaltig verändern werden. Und man hat es jetzt bei Nvidia gesehen. Nvidia hat das Moore'sche Gesetz schon widerlegt in Form ihrer Entwicklung, ihrer technologischen Entwicklung, was sie jetzt leider mittlerweile zu einem Kartellaufsichtsverfahren entwickelt hat. Das war aber absehbar. Aber da ist definitiv auch noch so viel möglich und so viel, was da noch in Zukunft kommt. Also, wie wir es gerade gesagt haben, wir leben halt auch in sehr, sehr spannenden Zeiten.
Ja, spannendes Thema. Als erstes eben in Bezug auf die neuen ARM, Windows, Snapdragon-Geschichten. Ich sag mal, jeder hat ja diesen Evolutionssprung 2020 oder 2020 war es, wo eben der M1-Silicon von Apple rausgekommen ist. Also ich habe am selben Tag sämtliche Intel-Mac-Geräte bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, in Anführungszeichen. Und bin auch nicht enttäuscht worden. Also das System war ja sowas von genial. Und jetzt kommt eigentlich das Zeitalter der NPUs. Eben die normalen CPUs sind für die normalen Anwender sowas von ausreichend. Was eben spannend wird, wie kannst du jetzt im Endeffekt dann kleine Modelle am Gerät verarbeiten? Und da sind natürlich diese aktuellen Modelle sehr, sehr spannend. Also du wirst lachen, ich kämpfe auch gerade noch, weil ich bin natürlich viel noch auf Mac unterwegs, aber natürlich auch auf Windows. Also Laptop-mäßig war das ja ein reines Desaster. Ich hatte letztes Jahr noch so ein i9 mit 64 GB RAM-Laptop. Jedes Mal, wenn ich das Ding angeschmissen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin in einer Sauna, ganz einfach, und verbrenne mir meine Hände. Und darum finde ich super spannend gerade. Also ich liebäugel mit dem Surface Laptop ganz einfach, weil du kannst selber die SSD tauschen und holst dir eine kleine SSD und kannst dann eben für wenig Geld Speicher reinklatschen. Und so wird es gerade überall passieren. Also ich habe auch eine Apple Vision Pro, ich habe eine Meta, heute in der Früh gerade wieder mein erstes Training. Ich boxe immer in der Früh ein bisschen mit der Meta, um meine müden alten Knochen quasi fit zu halten. Und diese ganzen Geräte werden jetzt immer mehr, die natürlich on-device Large Language Models laufen haben. Ach, by the way, eins der spannendsten Geräte, die ich die letzten Jahre mir gegönnt habe, war die Ray-Ban Meta. Und zwar sieht aus wie eine klassische Ray-Ban, hat natürlich auch hier eine Kamera drin, ja, die Kamera aber eher zum Aufnehmen und hat Lautsprecher drin, hat Mikro drin. Aber hat auch quasi Modelle, ich glaube jetzt hier in Europa tun sie sich schwer, das aktuelle Modell wirklich komplett zu integrieren, weil das, was ich teilweise an YouTube-Videos sehe, geht leider auf meiner Brille noch nicht, aber ist schon super spannend, wie schnell es auch responsiv unterwegs ist und ich kann halt einfache Hey-Meta-Befehle dann starten. Also wenn da auf solchen Devices, ja, wie auf solchen Brillen kleine Modelle laufen, ein Traum. Also das, ich habe es nie gedacht, das ist so ein bisschen so ein Schnuppern, ja. Allein schon, wie ich Audio konsumiere, wie ich telefoniere ganz einfach, wenn ich was wissen will. Ich sag halt dann immer, hey Siri, ja, und Siri ist noch ein bisschen dumm, das wissen wir alle. Aber ich kann ja darüber auch im Endeffekt ChatGPT, wer geschickt ist, kann ja seine Siri aktuell schon durch ChatGPT ersetzen, ganz einfach. Und das war dann echt ein krasses Gefühl, ja, wo ich dann echt unterwegs war und eigentlich wie jetzt mit einer Brille und dann meine Fragen stellen könnte und mit ChatGPT relativ einfach ohne Kopfhörer, ohne was kommunizieren könnte. Und jetzt, wenn halt dann noch der visuelle Faktor dazu kommt, wo jetzt die G1-Glasses heißen sie, glaube ich, die jetzt schon so grüne LEDs Schrift reinprojizieren, das wird die nächsten Jahre kommen. Und diese Kombination zusammen, das wird also wird super spannend werden. Da bin ich wieder bei so einem Punkt, wo ich sage so, einerseits ist die Zeit so erschreckend, wo wir uns gerade gesellschaftlich befinden, aber auf der anderen Seite ist sie wirklich so faszinierend.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Also ich habe mir einen Rabbit geholt, den Rabbit R1. Das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, das könnte cool sein, aber ich muss mittlerweile sagen, ich glaube, da überholt die restliche Entwicklung diese Geschichten, weil wenn du gerade in den Bereich der Wearables schaust, ich habe meine AirPod Pro, ich habe meine Apple Watch und mein iPhone, das sind aber schon wieder drei Geräte, die Strom haben möchten, mindestens einmal am Tag. Ich will nicht drei Geräte haben und dann will ich auch, gerade wie du gesagt hast, mit Siri mich unterhalten, sondern mit ChatGPT. Ja. Ich habe es mir mittlerweile zum Hobby gemacht, dass ich auf langen Autofahrten, wo ich allein im Auto bin, mich einfach mit dem Modell von ChatGPT 4o unterhalte.
Ja.
Und das ist so verdammt gut, vor allem, weil der Kontext erhalten bleibt. Ich war letztens in Berlin, habe dort gefragt, so und so, wo könnte ich jetzt heute noch hingehen? Das und das. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt gerade in München, wo kann ich denn am besten parken in der Nähe vom Hofbräuhaus? Und dann kam wirklich als Antwort, ah, du bist schon wieder zurück aus Berlin, wie war es denn? Und ich denke mir, wow,
geil.
Bitte, genau sowas.
Ja, ja.
Viel mehr davon, weil das macht's aus. Das ist, glaube ich, wenn das noch in tragbarer Brillenform dann kommt, dann sind wir zwar auch irgendwie in der Welt von Mark Ellsberg angekommen mit Zero, der ja genau solche Szenarien auch schon beschrieben hat. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das definitiv ein Weg in diese Richtung. Wenn es dann vielleicht noch als Kontaktlinse irgendwann zur Verfügung steht, dann ja, shut up and take my money gold card.
Ah ja, jetzt legen wir noch einen drauf, wenn du das Neuralink, Neuralink heißt genau.
Neuralink, ja, aber das kommt von Elon, das will ich
nicht. Ja, und ich bin ein großer Elon Musk-Fan, also ich feiere ihn ohne Ende. Wie gesagt, habe jetzt auch seit kurzem einen Tesla und bin also sowas von stoked, weil es so ein geiles Auto ist. Also das ist natürlich, das ist gerade aktuell so ein spannendes Thema. Ja, Elon Musk ist ja da kontrovers unterwegs, aber ich finde ihn halt immer spannend als Persönlichkeit auch und für mich einer der größten Unternehmer unserer Geschichte. Und aber wie gesagt, wenn halt dann diese Verknüpfung, ich höre gerade das Audiobuch Ready Player One und beziehungsweise halt die Episode 2, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel heißt, aber da geht's halt auch diese Evolution, dass du irgendwann halt mal eine neuronale Schnittstelle ins Gehirn hast und dann im Endeffekt gar kein Device mehr brauchst. Ist einerseits super scary, aber die haben da mal ein paar so Vorteile aufgezeigt, ja, dass du, wo dein, dann, und dann sind wir bei Surrogates. Ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst aus unserer Jugend sozusagen. Es ist spannend, ja. Also wenn es da draußen immer schräger wird und du sagst irgendwann, du kannst halt dann mal in einer Art, wie es damals auch schon geheißen hat, Second Life quasi unterwegs sein. Also ich bin super dankbar, dass mein Sohn jetzt zum Beispiel, der ist durch Corona relativ schnell und jung in die Digitalisierung reingerutscht, bedingt, ja, wir mussten arbeiten, damals auch noch selbstständig gewesen und deshalb natürlich der Sohn relativ schnell am Rechner gesessen, macht mich einerseits natürlich unheimlich stolz, dass er mit 9 Jahren seinen eigenen Discord-Server verwalten kann und seinen Rechner zusammenschrauben kann, aber andererseits auch hat es mir echt ein bisschen ein mulmiges Gefühl gemacht, ganz einfach darum. Witzigerweise habe ich mit ihm auch dann angefangen, wieder zu zocken und das war eigentlich eine ganz tolle Vater-Sohn-Connection. Aber mittlerweile durch diese Connection habe ich ihn für die reale Welt im Endeffekt begeistert und ich freue mich unheimlich, wenn er jetzt von der Schule heimkommt und letztes Mal so, ja du, ich schnapp mir jetzt mein Paulberger Limo und fahre dann erstmal am Spielplatz und still mal da ein bisschen und muss das genießen. Und ich habe so gelacht, weil gestern mein Freund auch erzählt, das, wie wir halt klein waren, genauso. Ich gehe raus und so und das ist jetzt, ich sag mal, für diese Generation wird's immer spannender. Ja, du hast da draußen super scary News. Ja, eigentlich jeden Tag mit so konfrontiert mit dem Exodus. Was passiert? Fangt morgen Krieg an, kommt eine neue Pandemie. Und dann ist diese Flucht in diese digitale Welt natürlich schon faszinierend, ja, und interessant. Aber ich denke, hier müssen wir unbedingt diese, wie immer, es geht im Leben, glaube ich, immer drum, wir sind biologische Lebewesen, diese Balanceakt zu meistern. Ja, wie viel bin ich? Ich bin super gerne in meiner Apple Vision Pro unterwegs. Ja, mach meinen Deep Dive, arbeite 2 Stunden, aber dann setze ich es gerne wieder auf und gehe in unseren Teamraum und hock mit den Leuten zusammen. Ja. Und ich glaube, dies ist wie immer im Leben, diese Mitte zu finden, ja, das zu balancieren, ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
Ja, das Thema hat, glaube ich, aber jeder, der Kinder hat. Und ich habe es letztens auch schon mal gesagt, viele Sachen, die ich halt im Freundeskreis sehe, wie unkontrolliert die Kinder heute mit Handy und Tablet unterwegs sind, wo halt sich keiner dafür interessiert oder selbst wenn sich jemand dafür interessiert, es auch nicht verstanden wird, wie diese Dinge funktionieren. Das ist halt einfach ein Thema. Auch da haben wir das Generationenproblem einfach, weil die Kinder wachsen halt mit dem Zeug auf. Wir haben es irgendwann halt in der Jugend kennengelernt durch Internet, damals noch mit ISDN oder Einwahlmodem. Und das ist halt einfach eine andere Zeit. Und ich finde, dass da noch viel mehr Verantwortung einfach in die Schulen auch gehört, um dieses ganze Thema digitale Kompetenz einfach aufzubauen. Ich hatte zum Jahreswechsel eine Reihe bei uns auf YouTube zum Thema Digitalkompetenz eben und auch da wieder, es ist traurig, wie wenig das tatsächlich angeguckt wird. Ich habe es diversen Leuten auch empfohlen und geschickt, die ich auch in meinem Bekanntenkreis habe, die eben auch an Schulen arbeiten. Und ich höre eigentlich ganz oft, ja, das ist echt super und danke dafür, aber du wirst dich halt schwer tun, das bei den Eltern eben zu platzieren. Und da gehört halt einfach so viel Aufklärung rein. Die Telekom hat selber eine sehr gute Kampagne gehabt mit mehreren Clips zu dem Thema Deepfakes von ihrer Tochter und. Also da stellen sich mir jetzt, wenn ich nur dran denke, schon wieder die Haare auf, weil es halt einfach so spooky ist, was mittlerweile möglich ist. Aber die Eltern wissen nichts darüber oder wollen auch nichts darüber wissen, weil es ist unbequem, sich auch damit zu beschäftigen. Deswegen absolut auch in unserer Verantwortung einfach als Erwachsene, da immer wieder darauf hinzuweisen und dann solche Effekte auch zu haben, wie das, was du gerade sagst, dann ist auf einmal das ganze Digitale gar nicht mehr so wichtig, weil dann geht man halt auf den Spielplatz. Weil es wichtig ist, weil es dazugehört und weil es so unglaublich mehr ist. Die Grafik ist einfach auch besser drauf.
Okay, definitiv. Wie gesagt, da hast du vollkommen recht. Und ich habe auch lange überlegt, so bin ich hier groß einschränkend mit meinem Sohn? Und ich habe auch ein gutes Elternhaus genossen und meine Eltern waren sehr, sehr, sage ich mal, frei hier. Ja, also die haben mir viel erlaubt. Und komischerweise, ich rauche nicht mehr. Ich habe meine menschlichen Süchte relativ sozusagen unter Kontrolle, ab und zu höchstens bei Eis, wie gesagt, ufert's aus. Aber nee, Spaß beiseite. Das ist so ein Punkt. Ich habe es meinem Sohn nicht großartig verboten. Ich habe es ihm gezeigt. Und ich habe immer gehofft, dass diese Intention sich dann irgendwann mal dieses Gefühl bei ihm auch, dass er unheimlich diesen menschlichen Austausch braucht. Ja. Und das ist genau ein Punkt, weil ich ja auch echt in der Bredouille gerade bin. Was lernst du deinen Kindern? Also, weil wenn du ehrlich bist, dein Großteil, was die lernen, sorry, liebe Lehrer da draußen, das ist Bullshit. Und vor allem, du kannst es heutzutage, die Lehrer kennen sich null mit Digitalisierung aus. Jetzt bin ich in einer Schule, die super ist, ja. Also eine brutal gute Direktorin, super Leute, aber die kommen auch nicht hinterher. Ja, weil ich lerne in Leon gerade, wie du quasi mit ChatGPT sprichst. Für mich ist das Wichtigste gerade, dass er Kompetenzen entwickelt, die richtigen Fragen zu stellen, ja, sei es jetzt ein Referat oder dergleichen. Ich sag so, hey, zum Beispiel Mathe, so die ersten quasi logischen Aufgaben mit Dreisatz und dergleichen. Und dann ich so, hey, jetzt fragst du mal ChatGPT, wie es dich trainieren kann. Also du hast in der Zukunft ja deinen eigenen Lehrer dabei, ja, und das wird einfach auch spannend, ja, und das wird in dem Zusammenhang wirklich, wirklich interessant werden, wie sich das Lernen, die Schule insgesamt da weiterentwickelt, weil aktuell, hey, komm, die ganzen, sag ich mal, Teenies, die machen sich ein geiles Leben. Die haben wahrscheinlich das erste halbe Jahr von ChatGPT, hat kein Lehrer das überhaupt verstanden oder ein Bruchteil davon. Und jetzt auch meine Große, die machen ihre Aufsätze, die machen ihre Arbeiten, alles damit. Ja, und für mich ist das halt eben jetzt, was kannst du dem Kind noch mitgeben? Und ich sag eben gerade dieses flexibel sein. Also ich glaube, dass wir in einer Welt in der Zukunft, ja, mit den ganzen Krisen, die herrschen, diese Flexibilität in sich tragen müssen, ja, dass sie viel Sprachen können, ja, auch wenn es natürlich Sprachcomputer oder Übersetzungen live dann alles völlig normal ist, aber trotzdem wird dieses Thema, sich flexibel in der Welt zu bewegen, die richtigen Fragen zu stellen, gewisse Sozialkompetenz eigentlich immer wichtiger als jetzt teilweise dann irgendwelche fachbezogenen Skills. Ich sage immer, außer wir werden zum Ackerbauer wieder, aber sonst werden wir relativ da assistentmäßig augmentiert unterwegs sein in der Zukunft, ja. Und da ist es für mich gerade diese sozialen Kompetenzen, Leader zu sein, einstecken zu können, zugleich aber auch eine Gruppe führen zu können, sich gut artikulieren zu können, die richtigen Fragen zu stellen, wieder unheimlich wichtig. Also es ist völlig crazy, aber diese Sachen würde ich jedem empfehlen, wenn mich oft die Leute fragen, ja, was mache ich denn mit meinem Kind? Ganz einfach, ja. Soll ja mal, also meine Große will auch Anwältin werden. Naja, sind wir uns ehrlich, in 10 Jahren, also ich weiß nicht, wie viele Anwälte, Steuerberater, also diese ganzen Jobs werden sehr stark augmentiert sein, ganz einfach, ja.
Ja, absolut, sicherlich. Und das sieht man auch ganz gut einfach in der Entwicklung, wie schnell die User Adoption einfach stattgefunden hat, jetzt auf ChatGPT bezogen. Ja, also das Internet hat 7 Jahre gebraucht, um eine Benutzerbasis von 100 Millionen Usern hinzukriegen. ChatGPT hat es in 3 Monaten geschafft. Also das ist halt auch schon so ein Trend, den man da einfach erkennen kann, weil es halt funktioniert und weil es verfügbar ist, ohne dass man jetzt irgendwo Geld dafür ausgeben muss. Aber auch an der Stelle einfach, wie du gerade richtig gesagt hast, wir sind einfach dazu verpflichtet, tatsächlich auch die Kinder daran zu führen, um einen vernünftigen und vor allem auch sicheren Umgang mit diesen Sachen zu machen. Und mir haut's jedes Mal wirklich den Schalter raus, wenn ich dann wieder im WhatsApp-Status irgendwelche Fotos von Leuten sehe, die dann wieder Bilder ihrer Kinder da drin haben, wo ich sage, das gehört da nicht rein. Die haben ein Recht am eigenen Bild. Ja. Hör auf, die Kinder so zu fotografieren und ins Internet zu stellen. Die haben da nichts verloren.
Ja, bin lang schon aus Facebook raus, um diesen, sag ich mal, digitalen Austausch da in irgendeiner Form zu fördern. Oder es ist eine schräge Welt. Also es ist wirklich schräg, ganz einfach, ja, was da abgeht. Und wie viel, also dieser Austausch hat meines Erachtens Social Media da in dem Zusammenhang fast nicht verdient, weil es einfach in alle Richtungen dann extrem wird. Ja, und ebenso diese scheinheilige, oberflächliche Welt, das eigentlich widerspiegelt, das nichts mit der Realität zu tun zu haben. Also ich bin da vollkommen bei dir. Ich denke, dass unsere Kinder eine Digitalisierung brauchen, also dass du ihnen früh genug den Umgang damit lernen musst. Ich unterstütze das. Wir waren die erste iPad-Klasse, hat er super gemacht, ganz einfach. Ich habe manchmal auch, wie gesagt, nachlässig, indem ich öfter Zugriff auf Technologie gewährt habe, wo ich sage, das war grenzwertig. Ja, also das ist ganz einfach so. Wenn gerade in den Zeiten von Corona war das echt eine Herausforderung als Eltern. Das weißt du ja. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite glaube ich immer noch, dass da der Mehrwert ist, dass die Kinder erkennen, wenn sie gute Freunde haben, wenn sie im Endeffekt da Vorbilder haben, die wissen, ja, okay, es ist halt super genial. Also wir haben jetzt durch die ganze Zeit einfach sind, glaube ich, vor ein paar Wochen das erste Mal zelten gewesen, ja. Und das war halt ein Erlebnis. Seitdem habe ich jeden Tag im Urban Farmer wieder campen, ja. Und das ist genau dieser Punkt, diese Welt da draußen zu erleben, zu erfahren mit den Sinnen, ist unheimlich wichtig. Nur so kann man im Endeffekt ein Kind vorbereiten, da stabil zu sein, ja.
Ja. Wenn du jetzt mal so dir überlegst, du hast jetzt noch zumindest auf dem Papier 21 Jahre bis zur Rente. Bist du jetzt da schon angekommen, wo du sein möchtest? Oder hast du noch Ziele, die du in deiner persönlichen Berufsbucketlist hast, die du noch nicht erfüllt hast?
Also ich glaube, dass wir alle länger arbeiten dürfen. Erstmal das. Zweitens, also ich habe jetzt was wie so das Gefühl, zu Hause zu sein. Also das ist völlig crazy bei dem Thema. Mich hat mein Leben lang eben Wissen quasi im Endeffekt eigentlich getriggert. Und jetzt bin ich, wo ich eigentlich beruflich mit Wissen zu tun habe. Und dieses Wissensbilden, also was mein großes Ziel ist, natürlich hier draus ein Produkt zu machen. Das ist meine Stärke, da komme ich her. Und das wird meine Zukunft sein, ganz einfach hier in dem Bereich unterwegs zu sein und mit Big da wirklich, kann man so aussprechen, nicht nur ein Serviceprodukt mit Software zu machen, sondern wirklich das Ganze so weit zu treiben, dass du quasi ein Corporate Digital Brain hast, dass du automatisiert sich durch das Unternehmen frisst und im Endeffekt ein Unternehmen indiziert sozusagen. Also das heißt, quasi abbilden kann, sei es die Prozesse, sei es das Wissen, sei es die Informationen, also wirklich so ein Corporate Digital Brain, um im Endeffekt nachhaltige Unternehmen zu bauen in der Zukunft. Ja, dass keine Zombies unterwegs sind, weil theoretisch könntest du, wenn du ein Unternehmen capturest, ja, mit, also wenn du Wissen capturest, Due Diligence habe ich in meinem Leben schon mit begleitet oder erlebt, ja. Eigentlich sind sie ein Bullshit, weil dieses Blatt Papier, wo die Leute im Endeffekt anhand von Zahlen gemessen werden, nichts darüber aussagen, was die Menschen sind, ja, was die Prozesse dahinter sind. Und das ist genauso. Also meine Vision ist eben dieses Corporate Digital Brain zu einem wirklich, sage ich mal, hochwertigen digitalen Produkt zu machen, das eben nachhaltig der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden kann, um eigentlich wertvollere Unternehmen, wertvolle Lebenszeit zu generieren. Ja, also wenn du mehr über das Unternehmen weißt, du kannst dich auf die richtigen Sachen konzentrieren, du kannst dich fokussieren eben auf, dass ein Unternehmen gesund wächst, du kannst dich auf Nachhaltigkeit konzentrieren, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, du kannst die Menschen besser unterstützen, du kannst bessere Jobs damit, Berufe im Endeffekt anbieten. Und das ist wirklich so die Vision dahinter, ganz einfach.
Ja, sehr spannend. Ich denke mal, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt vielleicht aber auch die Frage stellen, ob sie sich denn an euch wenden können, an euer Unternehmen. Links natürlich wie immer in den Shownotes. Wo ist denn eure Zielgruppe oder was ist eure Thema, wo ihr sagt, ab wann macht es Sinn, sich an euch zu wenden?
Naja, theoretisch, also immer so das Witzige, könnte sich jeder, also klar, jetzt ein Einzelunternehmer, der sich selber verwaltet, macht natürlich keinen Sinn. Aber sobald ein Unternehmen anfängt, Prozesse aufzubauen, mit Daten zu arbeiten, somit, wenn es wächst, macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Unsere Kunden sind meistens Unternehmen, die komplexe Situationen quasi aufgrund ihrer Produkte haben. Also die sind aktuell unsere Kunden, weil die halt meistens über das Produktthema kommen und eben Selektoren, Konfiguratoren und dann eben, wie kann ich AI damit kombinieren und dergleichen. Aber theoretisch, also was wir jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt mit einem Wirtschaftsraum zusammen, ja, also die wollen einen kompletten Wirtschaftsraum, also Kommunen ihr quasi als Brain, als digitales Brain abbilden. Das heißt mit sämtlichen Behörden, mit im Endeffekt Unternehmen dahinter, mit Live-Daten und dergleichen. Also diese spezielle Zielgruppe sind aktuell, die wir sehr stark natürlich, sind es eben das, die Menschen, die mit Product Data zu tun haben, ja, die Konfiguratoren bauen, die Lösungen hier rumbauen, die ersten sozusagen Agents, AI-Agents bauen, dass die mit Daten quasi kommunizieren können. Aber auch schon Mittelständler kommen zu uns und sagen, hey, hör zu, wir haben jetzt eben Prozessprobleme, wir wollen unsere Daten von Anfang an vernünftig aufbauen, weil eigentlich tust du dir natürlich leichter, wenn du von Anfang an richtiges Datenmanagement betreibst. Ja, weil später ist es immer ein großer Aufwand, das Ganze wieder Refactoring zu machen. Also um deine Frage genau aktuell, wenn ihr das Gefühl habt, eure Daten bräuchten oder ihr braucht Wissen im Unternehmen, wenn dieser Moment kommt und ich sage so, hey, ich spüre ganz einfach, ich habe Silos, mir geht wertvolles Wissen im Zuge von Produktionsdaten, von Produktdaten, von sämtlichen Prozessdaten verloren, dann sind wir schon interessant, ja. Also, oder jeder, der sich mit AI im Unternehmen beschäftigt, das ist eigentlich sozusagen, ja, im Endeffekt die Grundregel. Ja.
Okay, super, danke dir dafür. Ja, und dann komme ich tatsächlich schon zum berühmten letzten Wort, weil wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wow, das ist immer sehr, sehr interessant, mit dir zu reden. Da vergeht die Zeit wie im Fluge. Hast du denn abschließend vielleicht noch irgendeine Message für unsere Hörerschaft, die du mit auf den Weg geben möchtest?
Wow, gute Frage. Also ich denke, am Schluss ist es immer so, egal was gerade da draußen los ist, ist unheimlich wichtig, sich diesen gesunden Geist zu bewahren. Und eben nach Wissen zu streben, also sich, egal ob es gesellschaftlich ist, politisch, ob es digital ist, sich immer eine vernünftige Meinung zu bilden, ganz einfach, indem man Wissen generiert. Und Wissen bedeutet, dass ich verschiedene Quellen mir anschaue, sowohl im Zuge der Digitalisierung als auch eben gesellschaftlich, politisch, dass ich nicht nur eine Meinung quasi gelten lasse, sondern dass ich wirklich offen bin, um im Endeffekt Nachhaltigkeit zu erzeugen.
Ja, da gehe ich absolut bei deiner Meinung mit. Ist ein großes Problem unserer Bubbles, die wir mittlerweile spätestens seit Corona uns alle geschaffen haben. Und man konnte das sehr interessant sogar auf LinkedIn nachvollziehen, als jetzt letztens dieser Anschlag auf Donald Trump stattgefunden hat, wie viele Leute auf einmal das gefeiert haben und wie viele aber auch im Gegenzug gesagt haben, hey Leute, in der Demokratie darf sowas nicht gefeiert werden. Ja, ihr müsst es nicht akzeptieren, ihr müsst es auch nicht gut finden, was da passiert, aber dennoch gibt's eine Existenzberechtigung, sonst wäre er nicht da, wo er halt ist. Und das ist genau das Thema mit der Meinungsmache, die aber auch wiederum durch Bots und durch KI natürlich geschürt wird. Und deswegen gebe ich dir komplett recht. Man muss sich seine eigene Meinung mit selbst recherchierten Content einfach auch bilden und nicht nur einfach das nachplappern, was irgendjemand halt gerade von sich gibt, nur weil der halt vielleicht auch Golf spielt oder Taubenzüchter ist und ich deswegen mich irgendwie verbunden fühle da an der Stelle.
Korrekt. Also ich glaube, das ist so die große Herausforderung, eben nicht nur Informationsbrocken zur Bildung zu benutzen, sondern wirklich Wissen zu generieren, Sachen miteinander zu verknüpfen. Und das ist so die Aufgabe für uns alle und um auch dann wirklich nachhaltiger mit einer Digitalisierung umgehen zu können.
Ja, vielen Dank dafür, Chris. Und vor allem vielen Dank für deine Zeit heute. Ihr findet alle Links zu den erwähnten Folgen von Bluescreen und natürlich auch zu Big, zu Chris und so weiter, alles unten in den Shownotes. Ebenfalls findet ihr dort natürlich den Link zu Speakpipe. Ihr könnt uns wie immer eine kostenlose Sprachnachricht auch hinterlassen. Ich höre mir die alle an. Ich antworte da auch drauf und es ist schön, dass das wirklich genutzt wird. Eine der nächsten Folgen ist im Übrigen genau deswegen entstanden, weil sich da jemand gemeldet hat und gemeint hat, hey, hättest du nicht mal Bock auf ein Interview? Also bitte nutzt die Gelegenheit. Ihr könnt es registrierungsfrei verwenden. Und ansonsten folgt uns, wo man uns folgen kann. Empfehlt uns gerne weiter. Das hilft der Sichtbarkeit von diesem Podcast ganz ungemein. Und dann freue ich mich auch beim nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, Bluescreen, der Tech-Podcast. Chris, dir noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Erfolg in deinem neuen Job.
Danke.
Und ich nehme an, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben.
Nee, ich hoffe es nicht. Auch vielen Dank für die Einladung. War wie immer klasse und tolles Gespräch. Dir auch noch eine super Zeit.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.